Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Einer von drei Podcasts von und mit Kollegen von Herting Rechtsanwälte. Heute gibt es Folge 3 unserer kleinen IP-Rechtsstaffel bei Herting FM und es wird sogleich um ein super heißes Thema gehen. Brandaktuell, mögt man sagen, mehrerer Hinsicht. Dazu kommen wir gleich. Erstmal begrüße ich aber herzlich einen weiteren Kollegen aus unserem IP-Team und sage herzlich willkommen, Svatislav Gladkov. Hallo Slavik.
Hallo Martin.
Ja, du bist 3 Jahre bei Herting, beschäftigst dich im Kernbereich mit Wettbewerbsrecht, mit Markenrecht und Urheberrecht, wie es sich gehört in Team IP. Du warst auch schon mal bei uns. In Folge 28 ging es ums Moderecht. Und bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, wo es nicht um Mode geht, jedenfalls nicht in erster Linie, kannst du dich ja vielleicht nochmal kurz vorstellen und nochmal 2 Sätze zu dir und zum Moderecht sagen.
Ja, also Moderecht ist ja so eine Art Spielwiese für das IP, wo man alle möglichen Bereiche abgrasen kann, die Mode ist ja auch ein Erzeugnis, ein wirtschaftliches Erzeugnis, wo sich IP-Fragen besonders stellen und wo man die dann auch erproben kann. Und das habe ich mir ausgesucht, weil es mich auch interessiert und weil es da auch immer wieder interessante Entscheidungen gibt. Und so kam es dann auch, dass wir irgendwann den ersten deutschen Moderechtstag in der Kanzlei gemacht haben, wo ich auch einer der Vortragenden war. Und ansonsten läuft es letztlich auf Publikationen, übliche Beiträge in Zeitschriften oder auf der Website hinaus.
Genau, schaut euch mal auf der Website, sucht mal nach den Beiträgen von Slavik, einfach auf sein Profil klicken und dann mal runterscrollen zu den Beiträgen, die er geschrieben hat. Da geht's immer eigentlich um Fashion in various ways sozusagen. So, heute geht's nicht in erster Linie um Fashion, habe ich schon gesagt, sondern um sogenannte Green Claims. Es geht um umweltbezogene Aussagen, kann man sagen, aber du kannst es viel besser erklären als ich. Slavik, vielleicht führst du da mal ein in das Thema, was sind Green Claims und welche Probleme gibt's da eigentlich?
Ja, also Green Claims begegnen einem, wenn man drauf achtet, überall tatsächlich.
Wenn man nicht drauf achtet, begegnen sie einem, ob man will oder nicht.
Mittlerweile nicht mehr drauf tatsächlich, weil es steht auf jeder Packung drauf, dass sie mittlerweile klimaneutral hergestellt wurden. Es sind letztlich halt grüne Werbeaussagen in der Werbung oder auf Verpackungen. Mir begegnet das vor allem im Kosmetikbereich oder auf Lebensmitteln, auf Tee beispielsweise, auf Kaffee, überall die unterschiedlichsten Aussagen, die letztlich sagen, dass das Produkt umweltfreundlich ist oder nachhaltig ist oder das Unternehmen selbst irgendwelche Umweltvorzüge hat. Das sind Green Claims. Es werden also ökologische Vorteile herausgestellt oder bestimmte Umweltstandards suggeriert und damit stark die Werbetrommel geschlagen.
Das sind so die typischen Beispiele, was
ja,
also das lesen wir jeden Tag und denken nicht drüber nach, oder doch?
Ja, das ist halt, kann ganz unterschiedlich sein. Letztlich geht es oft um diese Beschaffenheit von der Ware. Manchmal geht es auch um die Umstände, wie sie hergestellt wurde oder wie das Unternehmen sich sonst verhält. Beispielsweise habe ich, glaube ich, jetzt schon erwähnt, CO2-neutral oder klimaneutral, wo man letztlich oft eine Kompensation hat von CO2-Emissionen. Oder ein anderes Beispiel auf meine Teeverpackung. Heute Morgen habe ich es gelesen, biologisch abbaubar. Also das sind Waren, die unter bestimmten Bedingungen kompostierbar sind. Oder ganz oft steht drauf, so auf Lebensmittelpackungen, so Einwegpackungen, plastikfrei oder weniger Plastik oder plastiksparend. Da ist natürlich auch oft die Frage, wie viel Plastik jetzt im Vergleich zu anderen Produkten jetzt wirklich eingespart wird.
Teilweise, also wenn auf deinem Tee plastikfrei steht,
ja, ist das da freue ich mich natürlich. Eine gute Nachricht. Es ist, ja, manchmal schreiben die Marketingabteilungen einfach plastikfrei, aber sie meinen PVC-frei und es gibt aber viele andere Plastikarten und dann denken die nicht dran und sind erstaunt, dass es nicht doch plastikfrei ist. Das ist noch ein Beispiel oder recycelbar. Das wird auch gerne einfach mal aus dem Hut gezaubert, obwohl das nicht immer vollständig wiederverwertbar ist, die Materialien, oder sich diese Verwertungskette irgendwann erschöpft. Also auch bei Papier ist das teilweise dann so. Oder der absolute Superhammer ist dann nachhaltig umweltfreundlich. Das ist die absolute Generalaussage, die man da tätigt, wo man letztlich wirklich gar nicht weiß, was damit gemeint ist. Also das kann ja alles Mögliche sein. Das kann beispielsweise bei Kfz, bei Autos weniger Schadstoffausstoß sein oder bei Papier, wenn es aus Altpapier gemacht ist, oder wenn man Verpackungsmüll irgendwie minimiert oder beim Kaffee soziale oder ökologische Aspekte bei der Produktion herangezogen hat, das ist ja wirklich so breit, das kann ja alles Mögliche sein. Die Umwelt ist ja sehr kompliziert und umfangreich und wir wirken auf sie tagtäglich ein, ohne dass wir das merken. Und da muss man schon genau erklären, was das heißt. Es ist auf jeden Fall so, wir alle wissen, dass die Umwelt für uns wichtig ist. Wir haben sehr, es steht auf bei uns ganz groß oben voran, dass die Verantwortung für uns und die späteren Generationen steht überall im öffentlichen Raum. Das wird überall diskutiert und besprochen. Und wenn man im Supermarkt ist und irgendwas kauft, was man sowieso kaufen wollte, und dann steht noch zusätzlich drauf, ja, das ist ja nachhaltig, dann ist ja toll, ne? Dann kauft man.
Das ist der Grund, warum man es kauft, ne? Und das ist auch der Grund, warum Marketingabteilungen ja nicht erst seit heute irgendwelche umweltbezogenen Aspekte sozusagen in die Werbung mit einfließen lassen, ne? Und letztlich letztlich solche Werbeaussagen treffen, wie du sie jetzt gerade beispielhaft sozusagen hattest.
Ja, es tut einfach gut. Man muss sich nicht verändern, man kann konsumieren, so viel man will, und das ist auch noch gut für die Umwelt.
Stempel.
Ne? Das
mit, ist dem grün, mit dem grünen Stempel.
Und es funktioniert und zieht auch, wobei ich am Anfang gesagt habe, das steht da mittlerweile fast überall drauf, aber irgendwie im Unterbewusstsein ist es, glaube ich, ja dann doch drin und funktioniert auch. Und deswegen wird es auch gerne genommen. Gleichzeitig ist es aber, wie gesagt, so, dass man halt nicht genau weiß, was das bedeutet, diese Aussagen. Es ist auch so, dass die, wie gesagt, nur in Teilbereichen, also beispielsweise nur bei der Herstellung gegeben sind. Und es sind sehr komplizierte Vorgänge, wenn es um Umwelt geht, und der Wissensstand des Verkehrs oder der breiten Bevölkerung ist auch unterschiedlich, ist uneinheitlich. Man kann es nicht immer beurteilen, was das heißt. Und deswegen ist diese Irreführungsgefahr halt sehr, sehr groß bei diesen Aussagen. Und deswegen gibt es ein großes Aufklärungsbedürfnis der Verbraucher. Und da setzt dann das Greenwashing, die Greenwashing-Keule ein, wo man dann im Bereich der Irreführung ist und dann teilweise auch, wenn es komplett schief geht, dann auch Rufschäden mit sich nehmen kann und so weiter, wenn es nicht nur bei der Abmahnung verbleibt.
Genau, jetzt hast du den Begriff eingeführt, das Greenwashing sozusagen, und damit vielleicht mal der Schwenk rüber zu den rechtlichen Problemen. Also das ist sozusagen, dass wir das eigentlich selber nicht wissen oder wir nicht wissen und manchmal die Marketingleute auch nicht so richtig wissen, was eigentlich die Werbeaussage bedeuten soll, ist ja das eine, aber wann wird das ein rechtliches Problem?
Ja, genau, also man bewegt sich dann im Bereich des UWG, im Bereich der Irreführung nach Paragraph 5. Absatz 2 Nummer 1 OWG, wo eine Irreführung vorliegt, wenn man unwahre Angaben oder zur Täuschung geeignete Angaben macht über wesentliche Merkmale der Ware. Dazu zählt die Beschaffenheit oder die Vorteile, auf die sich natürlich die Aussage dann auch immer bezieht. Und ob eine Irreführung vorliegt, da schaut man erstmal, wie ist das Verständnis des Verkehrs, wenn sie diese Aussage hören. Also und dann schaut man, ob das stimmt, einfach ob das zutreffend ist, diese Vorstellung. Und wenn das Ganze übereinstimmt, liegt keine Irreführung vor. Und wenn sie auseinanderfällt, dann liegt eine Täuschung vor und dann ist das abmahnfähig. Und es ist auch nicht immer so einfach zu schauen, wie das Verkehrsverständnis ist. Also man muss erstmal gucken, so wie ist der Gesamteindruck, wenn man diese Aussage liest oder hört, und wie versteht es ein durchschnittlich informierter Verbraucher einfach, wenn er dieser Aussage begegnet. An sich ist es aber schon so, dass sehr strenge Anforderungen gelten und von der Rechtsprechung aufgestellt werden, und dass regelmäßig aufklärende Hinweise nötig sind, damit keine Irreführung vorliegt. Und das ist erstaunlich, aber es wird sogar von der Rechtsprechung die gleichen strengen Anforderungen gestellt wie an Gesundheitswerbung, was man sich erstmal gar nicht so denkt. Man schreibt einfach gerne sowas auf die Packung, aber denkt nicht, dass es so gefährlich sein kann, sozusagen. Mhm. Weil sich sowohl die Umweltaussagen als auch Gesundheitsaussagen schon mittelbar auf die Gesundheit auswirken können, weil die Umwelt auch auf unsere Gesundheit einwirkt und langfristig das auch tun wird.
Ja.
Und deswegen braucht man auch klärende Hinweise.
Genau. Also vielleicht nochmal kurz, Irreführung ist sozusagen das eine, ne? Das ist sozusagen ein Auseinanderfallen dessen ist, was man sagt und das, was sozusagen der Ist-Zustand ist, dem Merkmal einer Ware oder Dienstleistung. Und dann können wir gleich nochmal drüber sprechen, ob jetzt eigentlich, wenn ich sage CO2-neutral, was das eigentlich bedeutet, ob das jetzt ein Merkmal oder eine Beschaffenheitsangabe über mein Produkt ist oder über mein Unternehmen ist oder über mich ist. Der zweite Aspekt ist ja noch, dass der Fünfte auch sagt, dass die Verbraucher deshalb, oder das wahrscheinlich ist, dass die Verbraucher deshalb das Produkt kaufen werden. Ne? Also da ist ja sozusagen noch eine
zusätzliche
Komponente drin, genau, wie heißt es im Gesetz, die geeignet ist, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Und das ist ja genau das, was du, also die Irreführung ist das eine, aber es muss eben auch noch dazu geeignet sein, dass die Verbraucher sich deshalb sozusagen für ein Produkt entscheiden. Das liegt ja auch nahe dabei. Das ist genau aus den Gründen, die du genannt hast, dass es uns besser geht, dass wir uns besser fühlen, wenn wir ein Produkt kaufen, wo drauf steht, dass es besonders nachhaltig hergestellt worden ist.
Genau, also wenn die Irreführung vorliegt, dann wird daraus meistens auf die Geeignetheit automatisch geschlossen. Dann müsste man als Unternehmer nachweisen, dass es nicht geeignet war. Und das wird ganz schön schwierig. Und deswegen ist es meistens gar nicht so ein großer Prüfungspunkt, solange die Irreführung vorliegt.
Ja. Ich hatte ja in der Ausbildung, ich war bei uns im Landgericht in der 16. Kammer vor vielen, vielen Jahren Richter Dr. Scholz, den es garantiert da nicht mehr gibt, meinte damals immer zu mir bei der Frage, ob irgendwas irreführend ist, Herr Schirmbacher, Sie müssen sich immer fragen, warum machen die das? Und wenn die aussehen, damit sie den Absatz fördern, dann ist es wohl Werbung und dann wird es auch irreführend sein. Warum machen die das? Aber hilft mir bis heute bei der Beurteilung rechtlicher Sachverhalte, wenn man das macht und die Aussage irreführend ist, dann kann es eben passieren, dass man da dann wird es im Zweifel geeignet sein, auch die Verkaufsentscheidung der Kunden zu beeinflussen. Stichwort, warum machen die das? Genau. Jetzt hast du gesagt, es braucht aufklärende Hinweise. Jetzt ist es ja relativ frisch und es gab mal Wochen, es gab eine Zeit, wo es keine Woche gab ohne neue Entscheidungen zu Green Claims. Das war ja irgendwie praktisch in den letzten 2-3 Jahren an der Tagesordnung. Jetzt hat endlich der BGH entschieden. Was hat er denn entschieden? Hast du da mal, vielleicht gehen wir mal das Beispiel da durch.
Genau, also das war jetzt im Juni 24. Da ging es auch um eine klimaneutrale Aussage. Und zwar ging es um eine Katjes-Werbung in der Lebensmittelzeitung, wo Katjes behauptet hat oder geschrieben hat, dass sie seit 2021 alle Produkte klimaneutral produzieren. Und daneben gab es ein Label mit den Wörtern klimaneutral und auch wurde eine Website genannt, ein Link. Und es gab daneben noch einen QR-Code, der zu dieser Website geführt hat. Und auf dieser Website gab es dann nähere Informationen, was denn jetzt diese Klimaneutralität genau bedeutet.
Und war mir gar nicht so klar, das war also nicht auf einer Verpackung, sondern es war sozusagen...
Das war eine Werbung in der Lebensmittelzeitung.
Okay. Und Grüße gehen raus an die Kollegen da.
Und dann hat der BGH natürlich auch den 5 UWG aufgeschlagen und geprüft und zunächst mal geguckt, was denn der Verkehr unter dem Begriff klimaneutral versteht. Das haben die Vorinstanzen Jahre vorher auch schon erörtert und da hat man natürlich zunächst einmal geschaut, worauf sich diese Aussage bezieht. Also da hat sie sich konkret auf die Produkte bezogen und auf die Produktion von diesen Produkten. Und dann hat der BGH sich gefragt, wie versteht der Verkehr das jetzt? Und ist da jetzt auch den unteren Instanzen gefolgt, dahingehend, dass klimaneutral zwei Bedeutungen haben kann. Also es ist mehrdeutig und unklar, was das heißt. Es kann entweder heißen, dass man schon bei der Herstellung CO2-Emissionen komplett vermeidet und keine entstehen.
Das ist sehr theoretisch.
Ja, und das ist sehr theoretisch, aber es kann ja sein, dass der ein oder andere Verbraucher dann den Teebeutel aus dem Regal holt und sich denkt, ja, vielleicht haben die es ja doch schon bei der Herstellung wie vermieden. Vielleicht ist es ja so, dass sie irgendwelche Filteranlagen haben oder vielleicht haben sie irgendwelche klimafreundlichen Herstellungsverfahren entwickelt oder vielleicht haben sie irgendwelche klimaoptimierten Ausgangsstoffe eingesetzt oder vielleicht alles auf einmal und dann ist das Wunder geschehen und es gab keinen CO2-Ausstoß. Kann sein.
Ja.
Die Alternative ist, dass man dann halt nachträglich alles kompensiert, selbstverständlich, weil es alles CO2 verursacht und Klimazertifikate erwirbt.
Kompensation könnte ja, also das, oder anders, nochmal kurz einen Schritt zurück, klimaneutral oder CO2-neutral, also ich weiß nicht so furchtbar viel über Biologie, aber wenn ich irgendwas herstelle, dass da jetzt kein CO2 anfällt, es scheint mir unwahrscheinlich, sagen wir so, wenn ich jetzt zum Drucker, den, was ich nie mache, weil wir praktisch nichts mehr drucken, aber gehen würde, auch da wird CO2 verbraucht. Also selbst wir können unsere Leistungen, wir haben einen Rechner an, wir nutzen AI, nicht CO2-neutral erbringen. Deshalb ist es schon, sagen wir mal, nicht selbstverständlich, davon auszugehen, dass ein Verbraucher, der sich ja die gleichen Überlegungen sich machen wird wie ich, denkt, wenn jemand mit CO2-Neutralität oder mit Klimaneutralität wirbt, dass das bedeutet, dass die Produkte ohne CO2-Ausstoß hergestellt worden sind. Das heißt, es muss ja eigentlich auf eine Kompensation rauslaufen, oder?
Das hat die Vorinstanz auch gesagt, vor allem, weil es in der Lebensmittelzeitung ist, die sich an wirtschaftliche Fachkreise richtet. Ja. Und die sind ja alle nicht blöd und die wissen ganz genau, dass das Ganze nicht bei der Herstellung klimaneutral war, sondern natürlich nur durch Kompensation gemeint ist. Mhm. Und deswegen hat die Vorinstanz gesagt, dass da keine Irreführung vorlag. Und das ist halt, sage ich mal jetzt, durch den BGH nicht bestätigt worden.
Wir sind zu schlauer als der Durchschnittsverbraucher.
Und die haben halt gesagt, dass natürlich, wenn man so einen allgemeinen Begriff benutzt, auch möglicherweise ein Verbraucher die Lebensmittelzeitung aufschlagen könnte und dann verwirrt ist oder nicht genau weiß, was das heißt und einen aufklärenden Hinweis braucht, damit keine Irreführung vorliegt. Und der BGH hat klargestellt, dass das dieser Hinweis oder die Erklärung, welche von diesen Bedeutungen jetzt maßgeblich ist, schon in dieser Zeitung auftauchen musste. Man musste schon in der Zeitung schreiben, dass das, also man musste klar und deutlich schreiben, dass das nur durch nachträgliche Kompensation erfolgt. Und man musste schreiben, ob der CO2-Ausstoß nun vollständig kompensiert wurde oder nur zu einem bestimmten Prozentsatz. Und das musste schon in der Anzeige drinstehen. Man hatte diese Angaben, glaube ich, auf der Website, aber nicht in der Anzeige und das reicht laut dem BGH nicht aus. Und weil manche Verbraucher vielleicht ganz naiv sind und denken, das war schon bei der Herstellung, was unzutreffend ist und lag halt eine Irreführung vor, weil der Hinweis fehlte.
Ja.
Und so ist Katjes unterlegen und musste mit Enttäuschung nach Hause fahren. Das ist dann zu beachten.
Ja. Jetzt ist ja, also wenn man sagt Kompensation, sagst du ja gleich auch nochmal, was das dann eigentlich bedeutet, aber es ist ja jetzt auf Sachverhaltsebene gibt es ja unterschiedliche Arten der Kompensation. Ne? Ihr könnt ja Bäume pflanzen oder Blumenwiesen säen oder ich kann irgendwie Klimazertifikate kaufen oder ist das, also es macht ja schon einen großen Unterschied. Oder macht es einen großen Unterschied? Mag man diskutieren. Sozusagen, wie ich denn kompensiere. Das müsste doch eigentlich dann auch in die Werbung, oder ist das egal?
Ja, so an sich ist Kompensation auch sehr umstritten. Der BGH hat auch klargestellt, dass an sich das nicht gleichwertig ist, Kompensation und Reduktion schon bei der Herstellung. Das ist natürlich nicht das Gleiche. Und hat auch klargestellt, dass das deutlich wertiger und vorrangiger ist, wenn man so eine Werbung macht, dass man schon bei der Herstellung CO2 einspart und nicht nur nachträglich kompensiert.
Wobei es natürlich, das finde ich jetzt auch dann interessant, ne? Also jetzt Katjes kann ja sagen, sie haben jetzt, oder könnten sagen, haben sie ja nicht, aber sie könnten sagen, sie haben, also das, wenn ich es richtig verstehe, war es ja so, dass sie sozusagen ein Loblied auf sich selber singen wollten und sagen, sie sind schon sehr lange hier klimaneutral, sie kompensieren, ja. sie achten darauf, dass sie weniger CO2 ausstoßen bei der Produktion und so weiter. Aber sozusagen CO2 reduziert als Werbung geht ja dann wiederum, kann ja nur ausgehen von dem eigenen Standard, wie es früher war, nach dem Motto, wir haben früher einfach alles in die Luft geblasen und haben uns nicht gekümmert. Ja, und jetzt haben wir festgestellt, dass vielleicht den Strom aus unserem eigenen Braunkohlekraftwerk zu beziehen nicht so schlau ist und haben Windräder hingestellt, wir haben ja Filter eingebaut und. Aber dann ist eben, und das ist ja, das wollen wir ja, das ist ja gut und möglicherweise würde ich auch eher Produkte eines solchen Unternehmens kaufen. Ja. Aber es ist ja, es geht ja von deren Eigenvergleich aus, ne? Also es ist ja sozusagen reduziert, kann sich ja nur beziehen auf das, wie sie es früher gemacht haben. Ein Startup kann gar nicht mit Reduktion werben, weil sie gar nicht wissen, kein Vergleichs Maßstab haben, ne? Auch da schwierig wieder.
Ja, es ist ja auch nicht so, dass die keine Anstrengungen unternehmen und das jetzt böswillig machen. Also im Gegenteil, ja. Die haben schon sehr viel getan und tun auch viel. Letztlich ist aber trotzdem die Frage, wie versteht der Verbraucher klimaneutral und ob er das auch richtig versteht, und das ist dann am Ende die Hauptfrage.
Ja.
Oft ist es ja so, dass viele Maßnahmen, wie du schon gesagt hast, eingesetzt werden, aber oft werden letztlich vor allem Zertifikate gekauft und kompensiert. Beispielsweise, es gibt viele, sehr, sehr viele Zertifikate auf dem Markt. Ganz verbreitet ist der Verified Carbon Standard.
Ich glaube, meine Kinder, die finden es nicht so, also wenn sozusagen Klimaneutralität darin besteht, irgendwelche Ablasszahlungen ja. zu leisten, ob das jetzt wirklich immer so funktioniert, ne?
Ja, das ist genau das Problem. Also diese Zertifikate, gerade der, den ich gerade genannt habe, sind sehr umstritten. Die werden oft für Waldschutzprojekte eingesetzt. Und gerade das ist problematisch. Weil man meistens bemängelt, dass diese Projekte nicht so wirklich kontrolliert werden oder das nicht so transparent ist, gerade im Waldschutzbereich.
Also sprich, das funktioniert so, dass ich sozusagen ein Zertifikat kaufe, was mir bescheinigt, dass mit meinem Geld ein Stück Wald irgendwo aufgeforstet wird oder dass irgendwo auf der Welt...
Aufforstung ist die zweite Version und dann die dritte Version sind erneuerbare Energien. Das ist natürlich am allerbesten.
Ja.
Aufforstung ist auch sage ich
mal... Ach so, Waldschutz.
Waldschutz, das heißt, man hat da eine Waldfläche und dann hat man einen Staat, der sagt, hallo, den hätten wir abgeholzt, aber wenn ihr uns Geld gibt, dann lassen wir den Wald in Ruhe.
Okay, also ein Zertifikat für die Beibehaltung des Status quo.
Genau. Okay. Und da ist halt natürlich langfristig auch die Frage, CO2, bis das abgebaut ist, dauert sehr lange. Und dann ist die Frage, wie ist es politisch in 30, 40, 50 Jahren in diesem Staat, ob das immer noch geschützt wird oder nicht.
Okay.
Und wird, wo wollte der Staat denn wirklich abholzen, den Wald, wer weiß?
Wie oft kann man das verkaufen? wir lassen uns von 30 Unternehmen bezahlen dafür, dass wir das Stück Wald nicht abholzen.
Ja, also das sind alles Fragen, die sich gestellt haben. Und ja, das ist halt ein großes Problem. Das wurde wahnsinnig umstritten und das ist irgendwann auch dem Landgericht Karlsruhe aufgefallen und die haben dann sehr hart, eine harte Linie gefahren und haben gesagt, Waldschutz, also Klimazertifikate aus Waldschutzprojekten, das reicht nicht.
Okay.
Wenn man sich darauf beruft, dass man die Klimaneutralität durch solche Projekte kompensiert, ist es immer irreführend, haben die gesagt, weil, wenn man etwas produziert und CO2 entsteht, dann bleibt es, wie gesagt, lange in der Atmosphäre und das dauert viel zu lange und der Verbraucher erwartet einfach, dass wenn es klimaneutral heißt, dass auch klimaneutral drin ist und dass es auch dauerhaft ist und endgültig, und das ist bei Waldschutzprojekten einfach nicht sichergestellt und da haben die sich, weil dieses spezielle Zertifikat geprüft wurde, dann gesagt, nee, das ist irreführend. Es bleibt natürlich spannend, ob das dann auch später von anderen Gerichten für Kompensation durch Aufforstung und Ausbau erneuerbarer Energien auch so gesehen wird oder nicht. Aber das ist erstmal der Stand gewesen. Deswegen, wenn man sich schon für diese Kompensationslösung entscheidet oder entschieden hat, ist es natürlich eher vorteilhaft, beispielsweise auf erneuerbare Energien zu setzen.
Ja. Okay, und das muss man wohl ganz klar sagen, mit erheblicher Unsicherheit versehen, ne? Das ist jetzt, weil ich ja, ich werbe mit Klimaneutralität, dann sagst du, okay, wenn ihr das machen müsst, dann müsst ihr Hinweise geben dazu, wie ihr die Klimaneutralität erreicht. Das wirst dann im Zweifel so ein die Seite konnte man jetzt nicht sehen, die ich gezeigt habe im Podcast. Dass es halt ein langer Text ist, wo dann im Prinzip im Einzelnen aufgeführt werden muss, wie ich jetzt die Klimaneutralität erreiche, und kann trotzdem nicht sicher sein, dass dieser Hinweis dann für ausreichend gehalten wird, wenn er über einen QR-Code nur auf der Website zu finden ist oder wenn er aus anderen Gründen nicht verständlich ist oder eben inhaltlich dem Gericht nicht ausreicht. Also Umweltschutz, ehrlich gesagt, leuchtet mir ein, dass es nicht ausreichen soll, wenn ich sozusagen sage, ich bin dadurch klimaneutral, dass ich verhindere, dass irgendwo Wald abgeholzt wird, was sonst möglicherweise passiert wäre. Davon Neutralität zu sprechen, ist schon gewagt.
Ja. Mhm, ja.
Okay, gut, dann diese, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, wie man jetzt genau diese Hinweise geben muss. Was ist aber so, neben den Hinweispflichten, gibt es sonst noch sozusagen Pflichten oder was zu beachten ist?
Ja, wichtig ist vor allem, dass man genau sagt, worauf sich das bezieht, also auf welchen Lebensabschnitt von dem Produkt. Das kann alles sein, das kann Herstellung sein, Versand, Entsorgung, Nutzung. Das ist sehr vielschichtig, da muss man sehr, sehr konkret sein, worauf diese Aussage sich bezieht. Aber in der Kitis-Werbung stand es ja drin, die haben das bezogen auf die Produktion, das war dann auch okay, wurde nicht bemängelt.
Aber nur nochmal für alle, ne? Die Kitis-Werbung ist ja insofern völlig untypisch, dass es in einer Fachzeitschrift darum ging, dass sie klimaneutral sind. Kriegt ja fast den Eindruck, das sei ein Musterprozess gewesen, dass sie es immer ausprobieren wollten. Und möglicherweise auch, dass es da vielleicht den Falschen getroffen hat, weil wie viele Produkte werden gedankenlos verkauft mit klimaneutral, ohne dass da irgendjemand irgendwas kompensiert. Das Einzige, was daran klimaneutral ist, ist der Schriftzug. nicht mal der. diese Hinweise, das ist schon nicht so einfach zu geben, ne? Also, und dass Katjes da jetzt im Einzelnen darauf eingegangen war, wie die Klimaneutralität dort erreicht wird, dass man reduziert hat im Produktionsprozess, das ist das, was du gerade sagtest, dass es sich eben das klar werden muss aus der Werbung, worauf bezieht sich die Aussage jetzt, ist ja schon eher die Ausnahme als die Regel und trotzdem wichtig.
Genau, und man muss halt vor allem aufpassen, wenn man jetzt eine Art Logo macht, wo dann ganz groß, logoartig, schriftzugartig diese Klimaneutralität herausgestellt wird, weil oft der Verkehr sowas wie so eine Art Gütesiegel versteht oder eine Art Prüfzeichen. Das hat der BGH jetzt nicht in der Entscheidung erwähnt, aber das ist in den unteren Instanzen immer wieder Thema gewesen, dass wenn man das jetzt wie so eine Art Gütesiegel aufzieht, erwartet der Verbraucher und der Verkehr oft, dass das von einer neutralen fachlichen Stelle vorher irgendwie überprüft wurde und dass die Mindestanforderungen hatten und objektive Kriterien, anhand von denen die das überprüft haben, dass das auch wirklich stimmt.
Also Gütesiegel, auch aus anderen Zusammenhängen, ne, da kann man eigentlich nur raten, geht's zum Anwalt, zu eurer Rechtsabteilung, lasst das einmal prüfen, ob das jetzt wirklich okay ist, weil Gütesiegel werden häufig abgemahnt, also was jetzt nicht gerade völlig eingeführt ist und von sehr vielen Unternehmen schon seit langer Zeit benutzt wird und nicht mal die sind safe, sollte man schon gucken, was da jetzt, worauf sich das genau bezieht und ob diese ganzen Kriterien eingehalten worden sind. Ne?
Genau, da müsste man halt, wenn man schon so ein Siegel nimmt, dann schon auch einen Hinweis geben, welche Prüfungskriterien vorlagen dafür. Ne? Das ist dann auch noch eine zusätzliche Hinweispflicht. Also in der Kitis-Werbung hatten die das durch neutralen Text gehabt, nicht groß herausgestellt. Das wurde deswegen nicht erwähnt, aber das ist noch ein Punkt, auf den man achten sollte oder im Hinterkopf behalten sollte.
Genau, jetzt haben wir schon so oft gesprochen über die aufklärenden Hinweise und so ein bisschen darüber, was da jetzt drinstehen muss. Aber wo und wie muss der Hinweis erfolgen. Also wir haben ja die verschiedensten Verkaufsformen. Und klar, kommt ein bisschen drauf an, wo die Werbung steht. Wenn es in der Lebensmittelzeitung ist, dann muss es da irgendwie in dieser Werbung oder in dem Bericht dazu stehen. Wenn es auf der Verpackung ist, wie mache ich es dann? Online ist es wahrscheinlich noch am einfachsten, wenn ich da was von Klimaneutralität spreche. Was sind so die Leitlinien?
Also erst einmal muss das ohne weiteres erkennbar sein, dieser Hinweis. Und das muss also natürlich Schriftart so, das geht so in diese Richtung, dass man das leicht und schnell sehen und lesen kann. Und wie du schon sagtest, man sollte das dann schon direkt, wie gesagt, direkt auf dem Produkt oder in der Werbung anbringen. Die Frage ist dann, wenn sich räumliche Beschränkungen ergeben, wie du schon angespielt hast, gerade in der Online-Werbung zum Beispiel hat man ja eigentlich sehr viel Platz. Ist die Frage, ob man da jetzt, wie man damit umgeht. Da war die Rechtsprechung bisher teilweise recht großzügig und da haben die schon geguckt, ob da tatsächlich irgendwie Platzprobleme bestehen. Aber letztlich war sie dann doch letztlich im Ergebnis haben die dann gesagt, gut, okay, also da war ja dann doch ein bisschen Platz. Das kann man, es gibt ein Hängeetikett, irgendwo wird sich immer ein Platz finden und das hat der BGH auch nochmal bestätigt, ja, das muss wirklich in der Werbung direkt drin sein, direkt auf dem Produkt und da gibt es dann wenig Spielraum und keine Ausreden mehr.
Okay. Gut, also das heißt, wenn ihr mit Klimaneutralität oder CO2-Neutralität und so weiter werben wollt, dann müsst ihr erläutern, woraus sich jetzt die Klimaneutralität, was ja aus meiner Sicht plus minus null heißt, ergibt. Und dann eben auch bei der Werbung und wenn die Werbung auf dem Produkt ist, dann eben auch auf dem Produkt erläutern, wie du es gerade gesagt hast, welche Schritte dazu führen, dass man jetzt dort klimaneutral ist, bezogen, auch das hattest du gesagt, bezogen auf den Herstellungsprozess, auf die Verpackung, auf Logistik etc. Wir haben die ganze Zeit gesprochen über 5 UWG und Irreführung. Gibt es nicht aus dem Europarecht auch noch irgendwelche Dinge oder sogar Entwicklungen?
Ja, das ist natürlich ein Lieblingsvorhaben der EU. Man möchte auch das UWG anpassen. Und zwar gibt es eine neue Richtlinie, anhand von der die UGP-Richtlinie geändert werden soll, die ja die europäische Grundlage ist für das UWG. Mhm. Und wie es bei jeder anderen Richtlinie auch ist, muss man als Mitgliedstaat natürlich das umsetzen und das harmonisieren und dann auch entsprechend das UWG anpassen. Und besonders wichtig ist hier, dass man den Anhang zu § 3 Absatz 3 UWG, die schwarze Liste, ergänzen will, wo man jetzt regelt, dass die Umweltaussagen, von denen wir gesprochen haben, die darin erwähnt werden, dann sofort und ohne Abwägungsmöglichkeit irreführend oder unzulässig sind. Und da gibt es jetzt ganz viele Punkte, die da reinkommen werden, beispielsweise Nachhaltigkeitssiegel, die angebracht werden und die nicht von staatlichen Stellen festgesetzt wurden oder von einem anerkannten Zertifizierungssystem stammt. Das ist eine Neuerung, weil es gibt viele private Unternehmen, die Nachhaltigkeitssiegel vergeben haben. Und da wird man jetzt sehr genau gucken müssen, ob sie, weil sie keine staatliche Stelle sind, dieses ausreichende Zertifizierungssystem haben. Das ist jetzt zum Beispiel ein ganz heißes Thema, glaube ich. Da wird man sehr genau gucken müssen.
Solchen Anbietern müsste jetzt eigentlich die Hektik ausbrechen und die müssten sich entweder ein staatliches Zertifikat besorgen oder aber ihre Kriterien so festzurren und so transparent machen und so weiter, dass man sagen kann, ja auch ohne ein sozusagen staatliches Backing sind sie noch sozusagen hinreichend objektiv, darum geht's ja, ne?
Genau, also es ist ja noch in der Umsetzungsphase im UWG, aber es ist ein Thema, wo man aufhorchen sollte, wenn man solche Siegel vergibt. Okay. Das zweite ist, was reinkommt, wenn man allgemeine Umweltaussagen trifft, muss man als Gewerbetreibender immer nachweisen, dass sie zutreffend sind. Also man sollte in der Marketingabteilung sehr aufpassen, was man sagt und sich absichern von den Fachabteilungen. Und der dritte Punkt ist das, was ich schon erwähnt habe. Also wenn man jetzt Umweltaussagen macht die sich auf ein Produkt beziehen oder das gesamte Unternehmen, da muss man schon sehr genau auf einen bestimmten Aspekt abstellen. Also man muss sehr klar sein, welcher Aspekt überhaupt gemeint ist. Und wenn man jetzt nur vom Unternehmen spricht, aber das Produkt gemeint ist, dann ist es halt automatisch unzulässig. Das, also es greift teilweise auch die bisherige diese Grundsätze dieser der deutschen Rechtsprechung auf, die ich schon erwähnt habe, aber die große Neuerung ist der letzte Punkt, auf den ich zu sprechen komme, und zwar, dass wenn man jetzt von einer Klimaneutralität durch Kompensation spricht und das nur durch Kompensation geschieht, ist das auch automatisch unzulässig. Das ist eine sehr, sehr harte Keule, die jetzt hier kommt und die härter ist als die bisherige Rechtsprechung, die, weil es hier pauschal auf jede Art von Kompensation zielt. Und das ist jetzt tatsächlich der Punkt, wo man sich fragen muss, okay, klimaneutral, wie lange geht das noch, diese Werbung damit, ne?
Ja, sag uns, wie lange es noch geht. Es gibt ja Umsetzungsfristen. Ja. Das scheint mir relativ klar zu sein, dass es dann tot ist,
sehr
oder?
Sehr klar, also, sogar. Es ist so, dass die Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber zum 27.03.26 erfolgen muss.
Okay.
Und diese Regelung, die neuen Regeln, gelten dann ab dem 27.09.26. Also ist noch ein bisschen Zeit. Aber das ist dann, irgendwann ist Schicht im Schacht sozusagen. Da muss man dann wirklich gucken, dass man da die Werbung noch ein bisschen anpasst oder im Auge behält.
Ja, also ich frage mich ja, ob man mit so harschen Regeln dem Verbraucher, der ja informiert werden möchte eigentlich, nicht Steine statt Brot gibt, weil ja eine Empfehlung jetzt von uns an Mandanten ja fast lauten muss, also bevor ihr mit klimaneutral oder mit irgendwelchen klimabezogenen Aussagen werbt, müsst ihr euch wirklich sehr, sehr sicher sein, dass ihr dort nicht irreführend werbt und dass ihr lückenlos nachweisen könnt, nach dem, was du auch gerade ausgeführt hast aus der neuen EU-Richtlinie, lückenlos nachweisen könnt, woher die Klimaneutralität kommen soll. Und lückenlos nachweisen heißt ja, wenn ich das auf das Produkt beziehe und da sind irgendwelche Chips aus China eingebaut oder Kakao aus der Elfenbeinküste drin, dann muss eben auch das nachhaltig gewesen sein und irgendwie unkompensiert werden, was dort an CO2 angefallen ist. Und wenn ich dann höre, dass Kompensation nicht ausreichen soll, dann ist eigentlich die Werbung mit Klimaneutralität tot.
Ja, ich meine, ja genau, das ist ja der Punkt. Selbst wenn man ein Produktbezug herstellt und ausdrücklich nur vom Produkt spricht, da sind ja so viele Sachen drin, die im Produkt drin sind. Das setzt ja so vielen Bestandteilen zusammen. Und das ist so komplex, da muss man wirklich sehr genau wissen, wie die Abläufe sind und das genau im Blick haben. Und das ist sehr aufwendig und da muss man vorher sehr genau schauen.
Genau, und gleichzeitig gibt es ein Verbraucherinteresse. Also nehmen wir mal an, jetzt weg von den Produkten hin zu Services. Ich will gerne meine Website irgendwo hosten und mir ist wichtig, dass das nachhaltig passiert und in einem Datacenter, die halt darauf achten, wie viel Strom da verbraucht wird und was das für ein Strom ist und die vielleicht eigene Windkraft- oder Solaranlagen haben und so weiter. So, um da wirklich Vergleichbarkeit zu haben, müsste ich mich ja mit den Zahlen, die möglicherweise veröffentlichen, zu deren Veröffentlichung sie nicht verpflichtet sind, beschäftigen. Aber dass sie jetzt einen Siegel wird es ja da im Zweifel nicht geben. Wer sollte sich trauen, so ein Siegel herauszugeben? Also außer dass wir achten auf guten Strom, auf grünen Strom, wird es ja nicht geben können. Ne? Also das ist schon sehr.
Ja, also da ist halt der Tipp, je abstrakter die Aussage ist, desto gefährlicher ist sie.
Ja.
Je allgemeiner sie ist, weil sie mehrere Bedeutungen haben kann oder so umfassend ist, dass man einfach das nicht im Blick hat, ob sie überhaupt stimmt. Und je konkreter sie ist, desto geringer ist ja die Gefahr, dass man abgemahnt wird. Wenn jemand wirklich komplett nur mit Ökostrom herstellt, dann ist es ja gar kein Thema, damit Werbung zu machen. Das ist ja auch in Ordnung.
Genau, und dann sollte er halt nicht sagen, wir sind klimaneutral
oder wir sind nachhaltig, sondern man sollte einfach sagen, was man damit wirklich meint. Man sollte dann einfach sagen, ja, wir produzieren dieses Produkt nur mit Ökostrom. Und Schluss. Das ist ja nicht schwierig, das weiß man dann auch und dann ist auch in Ordnung.
Ja, nicht schwierig. Ne? Es kann natürlich sein, dass ich dann muss ich jetzt wieder nachweisen, wo ich meinen Strom herziehe und kann jetzt Dienstleister, mein Stromanbieter wirklich lückenlos nachweisen, dass das dann auch Ökostrom ist. Was ist Ökostrom? Ist Gasverbrennung Ökostrom? Ganz einfach nicht. Aber natürlich, das ist schon mal ein klarer Tipp, ne, dass man sagt, so konkret wie möglich und so belastbar wie möglich. Und auch wenn die Aussage dann vielleicht nicht so catchy ist wie andere, sie ist auf jeden Fall deutlich weniger angreifbar.
Ja, man sieht es ja zum Beispiel auf Kosmetikverpackungen ganz oft. Da spricht man nicht mehr nur von umweltfreundlich ohne nähere Erwägungen, sondern nimmt sich konkrete Aspekte raus. Zum Beispiel, diese Verpackung ist so und so viel Prozent aus recyceltem Material. Das steht oft drauf, bis auf die Kappe oder so. Also das ist, man muss halt ein bisschen konkreter werden und nur das sagen, wo man sich wirklich sicher ist. Und dann
was ja wiederum ein dem Wettbewerbsrecht nicht fremd ist. Ne? Das machen wir schon immer so. Wenn wir sagen, Werbeaussagen müssen halt zutreffend sein. Das, wenn ich sage, ich bin der Größte, muss ich halt unter jedem erdenklichen Gesichtspunkt der Größte sein und nicht nur bei Anzahl der Kunden, sondern auch beim Umsatz und bei whatever. Das heißt, und so ist ein bisschen schräger Vergleich, wenn es Spitzenstellungswerbung geht, aber so ist es hier im Prinzip auch. Und man muss sich, und was sich halt jetzt geändert hat über die Jahre, einerseits durch die Rechtsprechung, andererseits durch die Gesetzgebung, die es dann da jetzt auch noch dazukommen wird, ist sozusagen die Auslegung dieser Begriffe und dass wir halt zur Kenntnis nehmen müssen, dass klimaneutral von den allermeisten oder jedenfalls von einem relevanten Anteil der Verkehrskreise verstanden wird, nicht sicher verstanden wird als bloß Kompensation. Das heißt Kompensation, schon dass ich kompensiere, macht mich nicht klimaneutral. Das funktioniert schon mal nicht. Und selbst wenn ich deutlich mache, dass es durch Kompensation passiert, muss ich auch noch gucken, wie. Und dann reicht es auch nicht, irgendwelche deutsche Zertifikate zu kaufen, sondern dann genau. Prima. Vielen Dank, Slavik. Vielleicht über klimaneutral haben wir jetzt, glaube ich, hinreichend gesprochen. Du hattest eingangs erwähnt, biologisch abbaubar. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, da noch, oder sagen wir mal umweltfreundlich, vielleicht ist es besser als biologisch abbaubar, dass du da noch mal kurz zusammenfasst, wann ich jetzt eigentlich mit umweltfreundlich werben darf oder nicht.
Ja, so umweltfreundlich ist halt, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, die absolute Generalaussage, und das ist besonders gefährlich. Deswegen muss man da sehr genau sagen, was damit gemeint ist, also ganz konkret. Und das ist jetzt auch nicht anders als bei klimaneutral. Also man muss sagen, auf welchen Lebensabschnitt sich das bezieht, ob auf das Produkt oder was auch immer, ob sich das vielleicht noch auf die Verpackung bezieht, worauf genau. Also sehr, sehr genau sein. Man muss auch sagen, welche Umweltschäden jetzt genau vermieden werden, was meint man damit überhaupt, vielleicht auch am besten nochmal erwähnen, zu welchem Alternativprodukt das jetzt genau umweltfreundlich sein soll, also auch da einfach sehr genau sein. Oder bei biologisch abbaubar, das kann ja auf unterschiedlichste Weise kompostiert werden, da muss man auch sagen, wie, auf welche Weise genau, also man kann das in der Industriekompostierung, in der Heimkompostierung oder in der freien Natur kompostieren, das denkt man sich meistens gar nicht, diese Varianten, da muss man schon sagen, was gemeint ist, und dann kann man diese Risiken ganz gut ausräumen.
Okay. Gut, damit danke ich dir recht herzlich für diese spannenden Ausführungen zu den Green Claims. Sie begegnen uns jeden Tag, und wenn man als Anwalt wie du damit täglich zu tun hat, ist man vielleicht etwas geschädigt und denkt nur noch daran, ob die das jetzt dürfen. Die Message ist, sie werden es in Zukunft eher nicht mehr dürfen oder jedenfalls sich gut Gedanken machen müssen dazu, wo sie die Erläuterung dazu unterbringen wollen, die sozusagen den Hinweis geben, warum die Werbeaussage dann nun doch noch gerade so zutrifft. Meine Prognose wäre mal, dass wir da eher dass diese Werbung, diese Art Werbung eher abnehmen wird aufgrund der Rechtsprechung. Die Marketingleute dann sich wieder neue schlaue Sachen überlegen können und das UWG testen können, darauf, ob einzelne Aussagen als irreführend angesehen werden können oder nicht. Prima. Ja, vielen Dank, Slavik. Schön, dass du da warst.
Danke auch.
Für mich wie immer der Hinweis zum Schluss. Das war Folge 57 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Schon in kurzer Folge. Ja, ihr merkt, die Folgen kommen jetzt sehr unregelmäßig oder sehr in flotter Folge in unserem kleinen unserer kleinen Sonderstaffel zu den IP-rechtlichen Themen. Insofern abonniert den Podcast, dann seid ihr nicht überfordert und habt auf einmal 4 oder 5 neue Folgen da, sondern seht immer, wenn die neueste herauskommt. Wenn ihr Anmerkungen dazu habt, gerne zu mir. Wenn ihr Fragen zu der Werbung mit Green Claims oder dem Slavik wahrscheinlich noch lieber zum Moderecht habt, dann meldet euch beim Slavik. Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Thank you.